Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim Selfcare-Podcast und heute geht es wieder um das Thema Hormone. Und alles, was wir hier besprechen, dient nicht der Anregung zur Eigenbehandlung und ersetzt auch nicht den Besuch beim Arzt oder der Ärztin oder beim Therapeuten oder der Therapeutin. Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim Selfcare-Podcast. Ich bin Claudia Dippel und ich habe heute wieder den Michael Greif als Gast.
Hallo Claudia, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
Das ist jetzt unser viertes Interview. Die große Überschrift ist ja Hormone im Alltag und heute haben wir das Thema hormonelle Disrupturen. Das ist halt ja ein Thema, was mich schon lange beschäftigt und auch belastet, weil wir es wirklich überall haben und es ist überall im Alltag vorhanden. Wir möchten heute aufzeigen, wo überall endokrine Disruptoren enthalten sind, wo und wie man sie im Alltag reduzieren kann und wie du deinen Körper unterstützen kannst, damit besser umzugehen.
Genau.
Und jetzt erstmal die Frage, was sind eigentlich hormonelle Disruptoren?
Das klingt ja ganz dramatisch, dieser Begriff. Wenn wir von Disruptoren sprechen, das sind ja Stoffe, die was auseinanderreißen. Und so kann man sich tatsächlich auch vorstellen, diese hormonellen oder der korrekte Begriff ist eigentlich endokrine Disruptoren. So wird es wissenschaftlich diskutiert. Die reißen hormonelle Wirkungsketten im Körper auseinander und setzen sich da dazwischen. Und endokrine Disruptoren, klar, endokrin ist das, was von Drüsen in den Körper abgegeben wird. Das sind unsere Hormone, das sind die ganzen Botenstoffe, die alles in unserem Körper steuern, von der Geschlechtsorgane über Blutdruck, Magen, Herz und so weiter, alles haben wir eh schon ausführlich besprochen. Und wenn sich da natürlich Stoffe jetzt in diese Wirkungsketten hineinquetschen, dann haben wir natürlich ein Problem. Und diese hormonellen Disruptoren sind tatsächlich eigentlich spätestens seit wir dieser Plastic Planet geworden sind, seit Plastik das alles bestimmende Material und Thema ist, seitdem sind diese endokrinen Disruptoren ein Problem, weil sie gebraucht werden, um diese Kunststoffe in die richtige Konsistenz zu bringen. Das sind Weichmacher in erster Linie. Was durch die Medien gegeistert ist in den letzten Jahren, ist ja das Bisphenyl A, das BPA auch abgekürzt, als einer der wichtigsten endokrinen Disruptoren identifiziert worden. Und es hat ewig, ewig, ewig gedauert, bis es dann endlich mal aus Kinderspielzeug verschwunden ist. Mhm. Es ist noch immer nicht komplett verboten, muss man auch sagen. Mhm. Es ist immer noch irgendwo drin. Obwohl man weiß, dass es da ganz massive Probleme im Hormonhaushalt gibt, wenn man eine starke Bisphenol A Belastung hat.
Ja, und es geht ja auch darum, dass wir einfach viele verschiedene Verbindungen haben, die verschiedene Plastikverbindungen haben. Und da fand ich an Arte, das werde ich auch verlinken, die Doku Krank durch Plastik, ganz spannend. Und da sind ganz viele Wissenschaftler, die auch sagen, wir können es nachweisen, gerade die Summe, aber wir haben rechtlich wenig in der Hand. Und es geht leider immer darum, dass wir viele Sachen einfach so günstig wie möglich haben wollen. So praktisch wie möglich, finde ja auch die Körperpflege da ganz wichtig. Da ist ja häufig auch ganz viel drin, was negatives Hormonsystem ist und sich da wirklich schlau zu machen und zu sagen, okay, dann muss ich vielleicht, ist die Konsistenz nicht die perfekte von der Creme und ich muss ein bisschen mehr einreiben, aber dann massiere ich mich ja gleichzeitig, freut sich der Körper auch drüber. Es geht eigentlich um so ein Umdenken und sich erstmal bewusst zu machen, wo das überhaupt überall drin ist.
Ja, und ja, das Bisphenol A ist eben einer von ganz, 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 ganz vielen Stoffen, aber eben ein schönes Paradebeispiel dafür, dass es eben ewig dauert, sowas zu identifizieren. Und wenn es dann endlich identifiziert ist und man fängt an, das eben nach und nach zu verbieten in unseren Produkten, dann hat die Industrie schon wieder 10 neue Stoffe in der Pipeline, die dann nachgeschoben werden und die dann eventuell noch schädlicher sind, was sich dann eben erst nach Jahren rausstellt. Und zum Thema, wo ist es drin? Es sind nicht nur diese Lebensmittelkontaktstoffe, wie eben diese Weichmacher aus dem Plastik, die uns da belasten, auch in der Nahrung sind sogenannte hormonellen oder endokrine Disruptoren. In unserer ganz normalen Ernährung, da zählt auch zum Beispiel, da zählen die Isoflavone aus dem Soja auch dazu. Auch wenn sie teilweise positive Wirkungen haben für unser Hormonsystem, weil sie ja den Östrogenhaushalt unterstützen können, aber unkontrolliert zugeführt haben sie auch diese Wirkung. Sie setzen sich in unsere hormonelle Wirkungskaskade hinein und haben da einen deutlichen Einfluss und können unter Umständen hier die Östrogene zu stark fördern und anregen, was dann zu Wassereinlagerungen und Gewichtszunahme und führen kann. Also die Nahrung haben wir da noch als Quelle für endokrine Disruptoren und natürlich auch medizinisch verwendet, gewollt, hier eine Blockade im Hormonsystem, wie zum Beispiel durch die Antibabypille. Mhm. Auch das sind endokrine Disruptoren, gewollt. Auch hier das Riesenproblem, wenn wir von diesen endokrinen Disruptoren sprechen, dann fällt auch oft der Vergleich zu den ewigen Chemikalien. Das sind Stoffe, die unglaublich stabil sind, die sich unglaublich lange in unserer Umwelt halten. Das Bisphenol A kann man mittlerweile fast überall nachweisen, weil es einfach nicht kaputt geht. Es reichert sich einfach in unserer Umwelt an. Und so ist es auch mit der Antibabypille. Man kann mittlerweile in Deutschland auf jedem Ackerboden das Ethinylestradiol nachweisen, weil es einfach, also dieser Östrogenersatz in der Antibabypille, weil diese Stoffe eben, diese ewigen Chemikalien nicht kaputt gehen. Das ist eben ein Riesenproblem.
Ja, und wie du vorhin schon gesagt hast, es dauert ja immer, bis das nachgewiesen wird und man weiß, dass es schädlich ist. Ist es ja nicht im Bewusstsein und darum machen wir ja diesen Podcast, um da nochmal drauf hinzuweisen, wo überall endokrine Disruptoren enthalten sein können. Vermeiden, wie kann ich das runterreduzieren? Und da finde ich ja auch die Naturheilkunde wieder gut, weil ich habe ja auch viele Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, die Pille absetzen und doch recht schnell wieder den Zyklus kriegen. Also ich merke, der Körper möchte und da, wo es nicht funktioniert, kann man wirklich mit Naturheilkunde sehen, dass der Körper wirklich wieder in den eigenen Rhythmus findet. Da gibt's ja über Pflanzenheilkunde die Spagyrik, ein ganz spezieller Teil, oder auch Homöopathie, Komplexhomöopathie, gibt's ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, hier wieder eine gute Regulation zu kommen. Und das andere Thema hatten wir ja auch schon. Mein Lieblingsthema ist die Stressbalance, weil wenn ich sehr gestresst bin, reguliert sich nichts wirklich. Das Hormonsystem mag auch keinen Stress. Aber wenn ich anfange, wirklich zu gucken, achtsam mit mir umzugehen und mir erstmal bewusst zu machen, wo ist denn überhaupt was drinne und wie kann ich in meiner kleinen Welt, und da kann ich immer anfangen, den Sachen reduzieren. Ich habe das ja vor Jahren gemacht, mir ist das ja durch meine Diplomarbeit sehr bewusst geworden, über Haut und Psyche, was überall auch in Cremes drinne ist. Und dann kann man umstellen, Stück für Stück, und nicht sagen, oh Gott, was habe ich gemacht, sondern wirklich zu sagen, so, jetzt weiß ich es, jetzt kann ich bewusst gucken, wo kaufe ich ein, muss das Obst und Gemüse in Plastik eingepackt sein. Es gibt ja mittlerweile wirklich gute Alternativen, sei es auf dem Markt Obst und Gemüse einzukaufen, in Unverpacktläden oder auch wirklich bei der Körperpflege drauf zu achten, was mache ich denn da überhaupt auf meinen Körper? Weil medizinisch wird ja genau das genutzt, dass die Haut viele Sachen aufnimmt. Das mache ich bei den bioidentischen Cremes. Ich mache es auch beim Morphiumpflaster, weil es gibt einfach bestimmte Stoffe, die werden super über die Haut aufgenommen. Und sich das mal bewusst zu machen. Und dann kann man, finde ich, auch einen Weg finden, damit gut umzugehen für sich selber.
Und das, also das Positive bei Arzneistoffen, aber auch das Problem natürlich bei diesen endokrinen Disruptoren ist ja, bei der Aufnahme über die Haut gehst du erstmal an der Leber vorbei. Alles, was wir schlucken, geht über den Pfortaderkreislauf erstmal in die Leber, in unsere große Entgiftungsfabrik, und wird hier, da wird dann erstmal sortiert, was ist wichtig, was kann ich brauchen im Körper und was was ist Kunst und was kann weg?
Genau.
Genau. Und das fehlt uns natürlich. Unsere Haut hat keine Leber erstmal. Da wird alles, was die richtige Löslichkeit hat, was die richtige Lipophilie hat, wie man so sagt, richtige chemische Struktur wird da gut aufgenommen. Da zählen die Hormone dazu, unsere körpereigenen Hormone, aber natürlich eben auch diese Fremdstoffe, diese Weichmacher. Aber wie du schon gesagt hast, dafür müssen wir erstmal wissen, wo ist es denn überhaupt drin? Es wissen die wenigsten, dass wenn sie einen Kassenzettel im Supermarkt in die Hand nehmen, dass sie dann hier Weichmacher im Mikrogrammbereich über die Haut aufnehmen. Und Mikrogramm hört sich jetzt so wahnsinnig wenig an, aber wenn du als Therapeutin hier einen Hormonspiegel im Speichel bestimmst, dann messen wir Pikogramm. Und das ist das ein Millionstel vom Mikrogramm. Also Mikrogramm sind gar nicht so wenig, wenn es hier um hormonelle Wirkungen geht. Also es ist schon, man muss sich schon bewusst werden, wo ist was drin. Die Kosmetik hast du auch schon angesprochen. Da immer schauen, welche Behältnisse habe ich für meine Creme oder für meine Zubereitung. Weil nicht alles, nicht jede Tube ist schon weichmacherfrei. Ich habe mir damals wahnsinnig viele Gedanken gemacht, wo packen wir unsere Stoffe rein, unsere Zubereitungen, und habe da mit verschiedenen Herstellern gesprochen. Und als ich gesagt habe, ich hätte gerne weichmacherfreie Tube, haben die mich mit ganz großen Augen angeschaut, wie jetzt weichmacherfrei? Also die sind alle zugelassen für den Lebensmittelbereich. Ich sage, ja, ist gut, sind die weichmacherfrei? Nein, das sind natürlich Weichmacher drin, die sind aber alle zugelassen. Ja. Mhm. Nur weil ein Stoff noch nicht verboten ist, heißt es noch nicht, dass er gut ist. Aber das ist das Riesenproblem, und ich hatte dann auch diese Listen in der Hand, was ist dann da drin? Ich wollte das genau aufgelistet haben, was ist in dieser Tube drin? Und dann waren das hier 10 verschiedene Stoffe, 10 verschiedene Weichmacher, die für diesen Bereich zugelassen sind. Ja, natürlich gehen diese Stoffe auch in die Creme oder in das Duschgel und so weiter. Also da lohnt sich schon auch zu gucken, in welcher Verpackung ist mein Duschgel? Kann ich etwa in so einem unverpackt Laden mir meinen Spender zu Hause da immer wieder auffüllen mit irgendwas, oder gehe ich auf feste Stoffe, diese Duschbars oder ja?
Also mittlerweile gibt es ja, ich glaube vor 20 Jahren war es wirklich noch schwierig, mittlerweile ist da ja ein anderes Bewusstsein auch, weil wir ja wirklich auch dieses Plastic Planet, kennen wir den Begriff?
Ja.
Jetzt geht es halt weiter zu gucken, wie nehme ich es nicht durch die Nahrung auf, und vor allem, ich finde ja wirklich die Körperpflege das Einfachste, wirklich zu gucken. Am besten sind ja wirklich Sachen, die du essen könntest, also wie die Ayurveden das machen, einfach Öle. Da gibt es ja viele gute mittlerweile. Und ich bin ja jemand, ich mag es auch gern mit Duft. Es gibt viele natürliche Öle, die dann das auch schön machen, genau, dass es gut riecht. Und ja, und ich glaube, man kommt nicht drum rum, sich einfach mal ein bisschen reinzuarbeiten. Aber ich finde, du findest gut, Internet ist nicht immer alles seriös, was man liest, finde ich.
Ja.
Aber es gibt einige Dokus auf Arte, die da echt super sind. Und ich habe auch mal... Ja, es war auf irgendeinem Kongress auch immer eine ganz tolle, ganz tolles Referat oder ganz tollen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Vortrag, genau, einen ganz tollen Vortrag zum Thema auch hormonelle Disruptoren. Das war auch schon vor über 10 Jahren von einer, die selber betroffen war. Die hat auch in einem Chemielabor gearbeitet und hat gemerkt, okay, sie hat ein Thema mit, das ja große Thema ist ja Unfruchtbarkeit, sie hat ständig Fehlgeburten, und dann hat sie geguckt, welche Stoffe hat sie denn jeden Tag. Also man atmet es hier ein, ich habe ja auch Chemielaborantin gelernt, und damals habe ich auch gedacht, boah, hier die Ausbildung reicht, das ist hier echt giftig, was ich einatme, was ich anfasse. Und und habe ja auch damals beobachtet, ne, dass da einige, man hat dann schon mitgekriegt, dann auch, die hatte eine Fehlgeburt, und dann hat sie sich mit beschäftigt und hat wirklich geguckt, auch wo, in welchen Plastikflaschen ist es drin. Und denk vereinfacht kann man sagen, je weicher zum Beispiel die Plastikflasche ist, umso mehr Weichmacher sind drin. Vereinfacht, ne? Ganz stimmt's nicht.
Vereinfacht, ja, ganz stimmt's nicht, ja.
Ja, am besten ist halt einfach die Glasflasche.
Ja, es gibt schon, genau. Ja, es gibt schon Kunststoffe. Ein Beispiel sind zum Beispiel diese Einzeldosis-Pipetten von den Augentropfen, die da verwendet werden. Das ist einfach so ein High-Density-Phenyl-Polyethylen. Polyethylen, jetzt wäre es mir fast nicht eingefallen. aber das ist so ein Kunststoff, der kommt komplett ohne Weichmacher aus. Der ist einfach so hergestellt. Ja. Und insofern, es gibt schon Alternativen, die mit denen kann man halt nicht alles machen mit diesen Alternativen. Und natürlich wird es auch weiterentwickelt mit diesen vernetzten Naturstoffen, Milchsäure und so weiter, die dann biologisch abbaubar sind. Auch da gibt es schon ganz viele Alternativen in der Pipeline, die sind halt noch alles recht teuer und wenn man jetzt im Drogeriemarkt dann gern Duschgel hätte für 1,50, dann ist das ein Problem, weil alleine das Behältnis dann schon 2 Euro kostet in der Herstellung. Da muss man eventuell für sowas dann noch tiefer in die Tasche greifen am Anfang. Aber das, auch das wird sich industrialisieren und das wird immer gängiger werden, schätze ich mal, diese biologisch abbaubaren Kunststoffe. Wir sind halt dann eventuell auch nicht so lange haltbar. Also ich habe sogar noch Tupperschüsseln von meiner Mutter geerbt. Diese Kunststoffe, die sind natürlich ewig haltbar. Und das ist was anderes dann mit Sicherheit bei diesen biologisch abbaubaren neuen Kunststoffen. Die werden nicht so lange haltbar sein. Aber es wird Alternativen geben und das ist jetzt einfach, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis man da auf besser verträgliche Stoffe umsteigen kann. Was ich noch sagen wollte zu den Quellen, wo man sich informieren kann, natürlich diese Arte-Doku, das gibt es, glaube ich, 2 Dokus von Arte, genau, die ja wirklich ganz, ganz großartig informieren dazu. Aber seit 2016 ist es, glaube ich, beschäftigt sich ja endlich mal das Bundesinstitut für Risikobewertung. Auch ganz offiziell damit, hat Experten an einen Tisch geholt und auch die EFSA, diese europäische Behörde für die Lebensmittelsicherheit, beschäftigt sich ganz intensiv mit diesem Thema und versucht natürlich hier nach Kräften diese endokrinen Disruptoren zu identifizieren, das Risiko zu bewerten und dann diese Risikobewerter bei der Europäischen Union zu informieren, mit den nötigen Daten auszustatten. Und dann geht diese ganze Mühle in Gang und dann werden bedenkliche Stoffe irgendwann mal verboten. Aber es ist halt ein wahnsinnig langer Weg. Es dauert ewig. Und wie schon gesagt, dann die Industrie hat schon wieder 10 neue Stoffe dann in der Pipeline. Das wird auch in dieser Art der Dokumentation tatsächlich gut kommuniziert, dass hier einfach das Problem ist, das Geld, diese Erforschung der Risiken, bis man endlich mal festgestellt hat, ja, das ist ein Problem, bis man das wissenschaftlich dokumentiert hat und bis man dann da einem zu einem Verbot kommt, ist ein wahnsinnig langer Weg. Und die Industrie stellt diese Stoffe halt wahnsinnig günstig und wahnsinnig schnell her, sodass einfach die Behörden und die Wissenschaftler gar nicht hinterherkommen, das als bedenklich zu identifizieren. Das ist eins der Hauptprobleme tatsächlich.
Ich denke, da kann man wieder wirklich nur bei sich anfangen. Also ich finde, in der eigenen kleinen Welt kann man immer gut anfangen. So mache ich das ja auch schon seit Jahren. Und auch ein bisschen weg vom Kopf, weil das kenne ich auch immer, ja, aber wenn alle, ich fange bei mir an und es geht ja um meine Gesundheit. Ich selber gucke ja auch, also ich selber nehme ja auch immer wieder Pflanzentees, mache Reinigungskuren. Wichtig ist, auf die Darmgesundheit zu achten, das hatten wir ja auch schon, weil wenn der Darm nicht wirklich gut entgiften kann, überhaupt nicht Nährstoffe aufnehmen kann, wenn es da schlimm aussieht, auswirkende ganz einfache Sache ist eigentlich mal mehr Ballaststoffe zu sich zu nehmen, weil das bindet ja viele Giftstoffe und ist auch super für den Darm. Genau, aber langsam anfangen, genau.
Genau, es geht ja nicht nur darum, dass wir gute Vitalstoffe aufnehmen, die ganzen Vitamine, Mineralstoffe und so weiter, sondern es werden ja auch Stoffe über die Leber zur Ausscheidung gebracht. Wir scheiden ja nicht nur über den Urin Stoffe aus, die unser Körper loswerden muss, sondern auch über die Leber. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und die Leber gibt diese Stoffe in den Darm ab. Und wenn die nicht richtig gebunden werden, diese Stoffe, dann werden sie unter Umständen wieder aufgenommen. Natürlich kommen sie dann irgendwann wieder in die Leber sagt, ui, das muss aber weg, und bringt es wieder zu der Ausscheidung. Da hat man diesen sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Aber wenn der überlastet ist, dann bedeutet es natürlich, dass sich im Körper die Stoffe anreichern. Insofern ist es wichtig, dass diese zur Ausscheidung gebrachten Stoffe auch dementsprechend im Darm gebunden und raustransportiert werden. Und dafür sind eben diese Ballaststoffe ganz, ganz, ganz extrem wichtig. Eigentlich das Einzige, was wir haben.
Ja.
Dass man das mit natürlichen Ballaststoffen aus ballaststoffreicher Ernährung abdecken kann, diesen Bedarf. Da sind wir eben bei den ableitenden Wegen, wie du schon gesagt hast, Homöopathie, Spagyrik, alles ganz hervorragende Mittel, diese sogenannten ableitenden Wege des Körpers zu öffnen, diese ganzen Entgiftungsmechanismen zu aktivieren. Aber man muss dann eben auch schauen, dass der Weg nach draußen funktioniert. Die Ballaststoffe, genug trinken, gutes Wasser trinken und so weiter. Das gehört natürlich alles dann dazu. Genau.
Wie du gerade so schön gesagt hast, Wasser ist ganz wichtig und hier ist auch die Qualität des Wassers ganz wichtig und ist wirklich so eine Geschichte oder vielmehr schon fast eine Philosophie für sich geworden. Und da wird es eine extra Folge hierzu geben. Ja. Aber es macht auch Sinn, da zu gucken, weil ja, das reinigt uns ja, ne? Wenn da auch jeden Tag was drin ist, ist auch schwierig.
Ja, und genau. Das ist es. Da ist viel drin, weil die Kläranlagen, viele, viele Stoffe sind einfach in Kläranlagen nicht spaltbar oder nicht aufbereitbar. Und Ethinylestradiol ist eins dieser vielen Stoffe. Das geht einfach nicht weg, wird von Millionen und Abermillionen Frauen täglich ausgepinkelt und landet dann eben in unserer Umwelt und hat jetzt im Endeffekt die Folge, dass man es auch mittlerweile bei jedem Mann nachweisen kann.
Ja, und das ist ja dieses Thema, was auch in der Arte-Doku ein großes Feld ist, halt das Thema Fruchtbarkeit, ne? Wo sie sagen, es hat bedenklich, also das Thema Unfruchtbarkeit hat bedenklich bei Frauen wie bei Männern zugenommen. Und deswegen macht es Sinn. Und für mich ist ja immer das Thema Fruchtbarkeit, ich bin in meiner vollsten Gesundheit oder nicht, ne? Und der Körper ist dann schlau, wenn er sagt, ich habe jetzt nicht die Energie, da stimmt was nicht, muss irgendwie den Körper erstmal anders bearbeiten. Dann ist das eine Stelle, wo der Körper sagt, habe ich jetzt keine Energie für. Und deswegen macht es da auch, finde ich, die Entgiftung wieder Sinn und die Stressbalance. Das sind ja alles, das rundet ja wieder alles ab. Und das hast du ja schon so schön gesagt, mal wirklich zu gucken, dass der Darm gut ist. Und Ballaststoffe gibt es ja mittlerweile auch wirklich viele Nahrungsergänzungsmittel, die wirklich auch, finde ich, gut sind. Wenn man es nicht schafft, wirklich über die Ernährung, kann man, finde ich, auch so ausgleichen. Und und da halt aber auch zu gucken, dass man wirklich vielleicht zweimal im Jahr eine Entgiftungskur macht. Da gibt es ja wirklich ganz, wenn man sehr gestresst ist, wenig Zeit hat, gibt es wirklich tolle zusammengestellte Pflanzenmischungen, Komplexhomöopathika oder spagyrische Entgiftungskuren, die wirklich einfach in der Anwendung sind.
Ja.
Dass man überhaupt, wenn man merkt, ich habe so Stress, ich schaff's gar nicht, erstmal trotzdem was tut und dann vielleicht im nächsten Schritt schaut. Wie ändere ich denn meine Ernährung? Also, weil sich noch mehr Stress zu machen, finde ich, bringt nichts, sondern wirklich Schritt für Schritt zu gucken, wie kann ich meinem Körper was Gutes tun? Und wenn der am Limit ist, habe ich gar keine Kapazität mehr, überhaupt irgendwas zu ändern. Weil wenn der wirklich auch ständig reizüberflutet ist mit Stoffen, dann ist er wieder im Stress und ist nur am Tarieren. Und da macht es Sinn, erstmal am Körper auch anzusetzen, dass ich überhaupt wieder mal die Energie habe, ja, klar zu denken, ne? Wenn die Leber am Limit ist, dann fällt mir das Klardenken ja auch häufig sehr schwer. Und wieder ein Gefühl und eine Idee zu kriegen, was möchte ich denn eigentlich auf und in meinen Körper lassen? Das finde ich ja immer wichtig, weil ich bin ja keine Müllhalde. Ja, wahrscheinlich schon jeder ein bisschen von uns. Und auch zu sagen, ich bin auch vielleicht wieder bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Weil klar, Qualität hat ihren Preis. Wenn ich sage, ich nehme eine Glasflasche, ist das Wasser in der Glasflasche natürlich teurer. Aber wirklich zu sagen, ich bin es mir wert und gebe dafür auch wirklich Geld aus. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht so viel mehr, weil ich habe mir angewöhnt, einfach selber zu kochen, weil ich genau weiß, was drin ist. Und dann spare ich vielleicht wieder woanders Geld. Aber es ist wirklich auch so eine Sache, was ist für mich im Alltag machbar? Wenn ich nicht gerne koche, wird es mit dem Selberkochen schwierig. Da muss man nach Alternativen gucken. Das ist mir auch mal wieder wichtig, Druck zu nehmen und zu sagen, wirklich, wie kann ich für mich erstmal gucken, vom Stress runterzukommen und mit kleinen Schritten, die aber wirklich nachhaltig sind, wo ich wirklich sage, die schaffe ich auch, zu schauen, wie ändere ich denn Sachen im Alltag, so dass einfach ich gesünder lebe und mich auch mit mir besser fühle.
Genau. Ja, ganz wichtig.
Ja, und ich denke, zusammenfassend, weil das sind ja echt immer große Themen, kann man sagen, bei diesen 4 Folgen, es geht wirklich darum, eine gute Stressbalance zu haben, weil das Hormonsystem sehr stressanfällig ist, zu schauen, wie ich hier wirklich im Hormonsystem in die Regulation komme. Da haben wir in der Folge 2 ganz viel gemacht. Und und auch zu gucken, wie wir haben eine Welt, die total reizüberflutet ist. Das fängt einmal mental an. Wir haben Stoffe, die einfach wirklich, die wir über die Haut, über den Körper aufnehmen, die wir über die Ernährung aufnehmen, die wir nicht kennen. Und das ist, finde ich, die große Herausforderung in der heutigen reizüberfluteten Gesellschaft, wieder wirklich so zum Eigenwesentlichen zu kommen. Ich glaube, das ist für mich so das, was ich gerne mitgeben möchte, abschließend zu gucken, was ist für mich wichtig in dieser Welt, die so irre geworden ist? Wie kann ich mit dieser Reizüberflutung umgehen? Und da sie so enorm mehr ist, finde ich persönlich keinen Luxus, da auch wirklich mal mit Vitalstoffen zu gucken auch mit Ballaststoffen, wenn ich sie über die Ernährung nicht kriege, wie Flohsamen, oder es gibt wirklich auch tolle Produkte, ich nehme sowas auch alles selber, zu gucken, wo fühle ich mich wohl und wirklich auszusteigen aus dieser Stressspirale, ich sag's immer, in den eigenen Wohlfühlkreis, um sich wieder zu spüren, weil das Leben ist eigentlich zu kurz, am Ende zu sagen, boah, ich war erfolgreich im Außen, ich habe ganz viel erlebt, aber eigentlich bin ich jetzt durch, ne? Und bin einfach immer noch am Funktionieren, weil wir steigen nicht auf einmal aus, weil wir in Rente sind, sondern immer wieder zu sagen, wie komme ich in kleinen Schritten zu mir und was ist für mich wichtig? Und das ist nicht so einfach, aber es ist machbar und ich finde, es sollte man sich selber wert sein. Und da möchte ich nochmal auf das Buch hinweisen von der Dr. Libby Wafer, das Rushing Woman Syndrom, weil sie genau das, was ich eben angesprochen habe, super zusammenfasst, auch eine Biochemikerin, sehr lösungsorientiert, mit einfachen Dingen, die man im Alltag ändern kann. Und das ist das, was ich gerne mitgeben möchte.
Sehr schön.
Ja.
Wunderbar. Und die Links auf die Arte-Dokus. Und es war jetzt heute ein schweres Thema, weil es so aussichtslos ist, weil wir uns nicht schützen können davor. Und wir können es nicht lassen. Es kann niemand diesen Stoffen ausweichen. Aber ich glaube, wir konnten schon sagen, dass man selber das so ein bisschen in der Hand hat, wie sehr man sich damit belastet. Wir wissen, unser Körper kann es. Fast alle Stoffe kann er auch ausscheiden, wenn er die Möglichkeit dazu bekommt. Und insofern ist das Thema nicht ganz so hoffnungslos.
Ja, und er kann auch kompensieren. Wir können mit vielen Sachen lange, lange leben. Also er hat wirklich, also unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk im Adaptieren an Sachen und Kompensieren. Und wenn du überlegst, was für eine Reizüberflutung in den letzten 20 Jahren passiert ist mit Social Media, kann man sagen, in den letzten 2 Jahren, kriegen wir es eigentlich ganz gut hin. Wir sollten nur öfter auf ihn hören, wenn er uns sagt, er braucht was.
Genau.
Er spricht deutlich mit uns. Und das ist ja das Schöne, dass er wirklich immer über emotionale Ungleichgewichte und körperliche immer wieder sagt, was er eigentlich möchte.
Und das wenn man mal hinhört.
Genau. Der hinhören, spüren und wirklich in realistischen Schritten anfangen. Nicht die Hauruck-Methode, sondern in kleinen Schritten sich verändern, weil den Großen, das mag unser Nervensystem auch nicht, das macht es eh nicht mit. Ja. Wir wollen, unser Nervensystem mag Gewohnheiten, deswegen ist es nicht so einfach, Gewohnheiten zu ändern, aber wenn ich wirklich möchte, und es geht ja um Lebensqualität, es geht ja immer wieder um mich mit mir besser zu fühlen, das ist ja der Kompass, was tut mir gut und ich sage mal, was gibt mir eigentlich nachhaltig Freude im Leben? Das ist eigentlich der Weg, alles, was mir Freude macht, die halt ehrlich ist, ne? Nicht die kurzfristige, nicht die, die in Richtung Sucht geht, sondern womit fühle ich mich denn einfach gut und was tut mir persönlich gut und da gibt es kein Patentrezept. Ist auch gut so, weil wir sind ja echt einzigartig.
Ja.
Ja. Ja, hast du noch irgendwas? War jetzt wirklich viel und kompakt heute nochmal?
Ich glaube, für heute haben wir ein riesiges Thema gut angeschnitten. Wir haben viel dazu gesagt und wer sich noch weiter informieren will, gerne mal googeln, entweder bei der EFSA, also diese Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die hat da ganz viel zusammengetragen. Wer sich dafür interessiert, wie funktioniert denn das mit diesen Zulassungen von den Stoffen, wer ist da beteiligt, wer ist da an der wissenschaftlichen Aufarbeitung beteiligt, wann, wer verbietet dann solche Stoffe irgendwann? da ist es ganz gut beschrieben, oder natürlich das BfR, in Deutschland das Bundesinstitut für Risikobewertung ist dafür zuständig, diese Stoffe zu identifizieren. Mhm. Da kann man nochmal einiges nachlesen dazu.
Aber kann ich ja auch noch links, kann ich ja auch verlinken.
Ja, genau. Genau.
Gut, dann vielen, vielen Dank. Es war mir eine wirklich große Freude, mit dir wirklich diese vier Termine zu haben. Wir haben uns ja auch mal zwischendurch noch unterhalten. Genau, deswegen wusste
vielen,
ich auch,
Dank.
Dass dieses Thema uns beide wirklich schwer beschäftigt.
Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht, wirklich. Vielen Dank.
Ja, gerne. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag und
Dankeschön.
Eine gute Zeit.
Dir auch eine gute Zeit. Bleib gesund und bis bald wieder.
Bis bald.
Ja. Tschüss. Danke. Ciao.
Ciao.